Herzlich willkommen zu Second Bloomers. Hier geht es um die berufliche Umorientierung und wie deine Karriere neu aufblühen kann. Ich bin Julia Pall-Schönwein und ich wünsche euch ganz viel Inspiration und Ermutigung durch diese Episode. Heute geht es darum, wie es nach einer Leistungssportlerkarriere weitergehen kann. Ich freue mich, Carolina Palitsch begrüßen zu dürfen. Carolina war 14 Jahre lang Leichtathletin, spezialisiert auf 400 Meter Sprint und 400 Meter Hürdenlauf. Seit 3 Jahren hat sie den Fokus der zweiten Karriere auf die Tätigkeit als Business Consultant gelegt, und zwar bei der Beratung Bearing Point. Herzlich willkommen, Carolina.
Vielen Dank. Hallo.
Ja, also super, dass du auch zu mir ins Home-Studio hier in Berlin-Zehlendorf gekommen bist. Und da habe ich nämlich gleich festgestellt, wir haben was gemeinsam. Wir sind nämlich beide Berlinerin, sogar Südberlinerin, was ja auch sehr, sehr wichtig ist.
Das stimmt.
Ich habe gelernt, du bist in Steglitz geboren.
Ja, Steglitz-Zehlendorf, genau.
Ja, Steglitz-Zehlendorf, genau. Und wir haben ja auch eine gewisse Namensähnlichkeit, der Pahl und Palitsch. So ganz haben wir noch nicht rausgefunden, ob das irgendwie vielleicht in der Vergangenheit zusammenhängt, aber
mal gucken. Im Nachgang, genau.
Ja, müssen wir nochmal erforschen.
Auf jeden Fall.
Ja, cool. Super. Ja, als erstes würde mich interessieren, ob du eigentlich schon als Kind Sportlerin werden wolltest.
Also ich mache seit meiner Kindheit Sport. Ich bin da so mit 1 Jahr reingerutscht und...
Mit 1 Jahr?
Ja,
was hast du denn da gemacht?
Das heißt Mutter-Kind-Turn. Und ja. Genau, da hat man ganz, ganz klein angefangen. Und dann hat sich das irgendwann so in Richtung Turn-Leichtathletik entwickelt. Ich habe auch andere Sportarten gemacht und es, ja, hat mich einfach, also ich brauchte auch sehr viel Sport als Kind. Ich hatte sehr viel Energie. Ich musste wirklich eigentlich jeden Tag zum Sport. Und ob ich jetzt wirklich unbedingt Sportlerin sein wollte, glaube ich, wusste ich eher dann so mit 10, 11, wenn man das erste Mal doch mit Trainern auch hört, dass man ganz gut ist, man ist gut dabei und man gewinnt Wettkämpfe. Aber so richtig bewusst, dass ich auch Leistungssportlerin werden wollte, glaube ich, war eher mit 13.
Mit 13? Ja. Gibt es da irgendein Ereignis, an das du dich erinnern kannst, was da ausschlaggebend war?
Ja, ich hatte einen Landestrainer und der hat im Endeffekt gesagt, es macht keinen Sinn, wenn ihr hier seid und nicht 2020 Olympische Spiele als Ziel habt. Und dann dachte ich, okay, ich will zu den Olympischen Spielen 2020. Und ich hatte auch schon damals gedacht, ich würde so gerne mal in die USA und da leben. Und am besten hatte ich mit dem Sport so ein Sportstipendium bekommen. Also waren das dann schon die Ziele, aber in welchem Ausmaß das im Endeffekt oder welche Ausmaße das annimmt, habe ich mir damals noch nicht vorstellen können.
Also das war dann schon dieser Anreiz, an so einem Event wie der Olympiade teilzunehmen.
Genau, der Anreiz schon, aber was es bedeutet, wusste ich noch nicht.
Ja. Ja, aber was hat dich denn da so getriggert? Warum hat es dich so angesprochen mit den Olympischen Spielen?
Einmal, weil es ein Riesenevent ist, was halt ja auch sehr selten, sage ich mal, vorkommt alle 4 Jahre. Also die Chance daran teilzunehmen ist ja schon gering, da muss wirklich alles passen. Und auch einfach, dass nicht nur verschiedene Sportarten wirklich zusammenkommen, sondern auch die verschiedenen Kulturen und Menschen und dass man da Freundschaften schließen kann, die halt über den Alltag oder die Leute, die man so im Alltag trifft, einfach hinausgeht.
Mhm. Ja, und hat es dann geklappt mit 2020?
2021.
Ach so, ja,
durch die Verschiebung.
Ah, ja, genau.
Wurde es dann 2021, genau. Aber ich war in Tokio dabei und das war natürlich nochmal anders durch Corona, weil es keine Zuschauer gab und alles bisschen...
Ach, gar kein?
Ja, gar keine.
Oh.
Also es war alles bisschen, ich sag mal, limitierter und die Stimmung war nicht so ganz da, aber insgesamt war es trotzdem ein Riesenerlebnis. Ich habe Freunde getroffen, mit denen ich zusammen studiert habe in den USA. Ich habe neue Leute kennengelernt und wirklich Freundschaften auch schließen können, die bis jetzt auch Bestand haben.
Ja, ne, an sich ist es ja auch super, dass du da sozusagen mit so jungen Jahren dann dieses Ziel für dich ergriffen hast und es dann auch geschafft hast.
Ja.
Und dass es dann ein bisschen anders ist, als man sich das vorstellt, ist ja leider oft so. Oder genau, man hat dann andere Dinge, die auch genauso wertvoll sind. Cool. Ja, apropos, also was an deiner ersten Karriere als Leistungssportlerin, was waren so die Highlights?
Ein Highlight war auf jeden Fall der erste große internationale Einsatz. Das war mit 17 Jahren war ich da. Ja, da habe ich mich überraschend noch für die U18-Weltmeisterschaften in Frankreich qualifiziert. Damit hat in dem Moment niemand mehr gerechnet und dass es dann geklappt hat, war für mich so der Trigger, okay, jetzt will ich es wirklich wissen. Mhm. Und dann aber auch natürlich, dass ich mein Stipendium in den USA bekommen habe, auch tatsächlich 5 Jahre drüben war und dort auch wirklich meine Leistung nochmal verbessern konnte und dann da 2018 nochmal bewusst gesagt habe, okay, Hürde funktioniert dieses Jahr eben gar nicht. Und mein Ziel war 2018 die Europameisterschaft in Berlin, weil ich unbedingt zu Hause rennen wollte. Und ich weiß noch, mein Trainer in den USA hat dann auch gesagt, also wenn, dann musst du bei den deutschen Meisterschaften 400 rennen. Und habe ich dann auch gemacht und habe mich dann auch für die EM 2018 qualifiziert und bin den Vor- und Endlauf mit der FIMA 400 Shuffle gerannt. Cool. Vor heimischem Publikum und Familie, Freunde, alle sind nochmal gekommen. Das war wirklich auch so der Moment, wo ich dachte, okay, alles hat sich gelohnt und hat bis jetzt Sinn gemacht.
Ja. Und wieso wolltest du unbedingt in den USA Leistungssport machen?
Wegen den Strukturen. Also wie gesagt, ich fand als Kind das USA schon immer spannend und das so weit weg und alles ganz anders. Und wenn man dann dort wirklich ein Stipendium bekommt oder in diesen College-Mannschaften ist, ist es auch, muss ich sagen, für den Leistungssport extrem strukturiert, wenn man das richtige Programm oder die richtige Trainingsgruppe findet, weil im Endeffekt die Leute Schule und Sport als gleich wichtig ansehen, man Unterstützung bekommt innerhalb der Universität und eben einen sehr strukturierten Tagesablauf hat mit ärztlicher Betreuung, Uni und Sport innerhalb eines Campus.
Alles zusammen.
Ja, kurze Wege, ja. Also.
Und was gab es denn für, sag ich mal, Schwierigkeiten auch, also entlang dieser ganzen Karriere? Was waren Hürden, sage für dich?
Ja, es gab schon einige Rückschläge, einfach, dass dann die Saison nicht lief und man sich die Ziele, die man sich vorgenommen hat, einfach nicht erreicht hat. Insgesamt würde ich sagen, bin ich daraus stärker hervorgekommen und habe auch davon gelernt und dass ein Rückschlag nicht bedeutet, dass man es überhaupt nicht mehr schafft, sondern einfach härter an sich arbeiten muss. Ein großer Rückschlag war auf jeden Fall, als ich eine Fußverletzung hatte und dann wirklich ein Jahr kaum gehen konnte auf dem Fuß, leider nicht die Betreuung in der Uni bekommen habe, die ich mir erhofft habe und dann halt auch sagen musste, okay, setze ich nochmal alles auf den Sport oder setze ich alles auf die Uni? Und dann habe ich dann nach vielen Gesprächen und viel Überlegungen nochmal entschieden, die Universität zu wechseln und habe dann dort zum Glück auch einen Trainer gefunden, der mich nochmal zu einem zweiten Arzt gebracht hat und wir nach über einem Jahr dann eine Operation auch am Fuß vorgenommen haben und ja, seitdem ist auch alles besser wieder, aber das war auch so ein Moment, weil es sich so lange hingezogen hat, wo ich wirklich dachte, okay, mache ich jetzt gerade die richtige Entscheidung oder soll ich einfach sagen, Leistungssport ist vorbei?
Mhm.
Das war auf jeden Fall ein großer Rückschlag. Und dann, ja, auch jetzt die letzten Jahre liefen nicht mehr so optimal leider, dass man da halt dann auch sagen musste, okay, Sport alleine reicht nicht mehr. Ich muss jetzt eine zweite oder eine neue Karriere anfangen, um einfach wirklich dann auch den Ausstieg zu schaffen und eben nicht in so ein Loch zu fallen. Nach dem Sport habe ich nichts, sondern ich weiß, wenn ich mich entscheide, aufzuhören, habe ich halt schon was. Also ich habe Arbeitserfahrung, ich habe meinen Master abgeschlossen und stehe nicht vor einem großen Nichts.
Ja, genau. Also wann war dieser Zeitpunkt, wo du zum ersten Mal darüber nachgedacht hast, was kommt dann nach der Leistungssportkarriere?
Das war, als ich wieder aus den USA zurückgekommen bin, 2019.
Wie alt warst du da?
Oh, gute Frage. 25, ja. Mhm. Genau, ich bin mit 25 wieder zurück. Habe mir da dann schon Gedanken gemacht, habe gesagt, okay, bis 2020 auf jeden Fall, beziehungsweise dann 2021, weil ich unbedingt die Spiele mitmachen wollte und habe dann aber auch schon gesagt, ich muss meinen Master nebenbei machen, habe dann an der Fernuni meinen Master gemacht und habe dann aber auch schon gewusst, selbst wenn ich sage, ich mache den Leistungssport weiter, brauche ich langsam auch Arbeitserfahrung, weil halt der deutsche Arbeitsmarkt noch nicht da ist, dass man, ich sag mal, auch Leistungssport und was man im Leistungssport lernt, unbedingt als genug Erfahrung ansieht, Und genau, ich wollte dann nicht sagen, wann auch immer ich aufhöre, möchte ich bei null anfangen, sondern schon einen gewissen Standard dort auch haben.
Ja, das macht ja absolut Sinn, das so gewisserweise parallel schon mal anzutriggern. Ich meine, allein schon das Studium ist ja auch schon ein Weg in diese Richtung gewesen. Also ich habe nachgeguckt, du hast Experimental Psychology studiert, sehr interessant. Wie bist du darauf gekommen?
Ich wollte eigentlich Richtung Psychologie und Psychiatrie gehen, also richtig in die therapeutische Richtung einschlagen. Und als ich dann von Nebraska zur University of Arizona gewechselt bin, habe ich auch gesagt, okay, ich möchte gerne den Bachelor of Science machen. Und die hatten diesen neuen Studiengang, wo man halt einfach auch mehr wissenschaftlich arbeiten konnte. Und dann habe ich da auch 3 Semester in einer Lab mitgearbeitet, an einem Experiment über Meditation und Krebs. Und wie Krebskranke durch Meditation eventuell die Krankheit und auch die, ja, was nach der Krankheit kommt, diese Recovery Time verkürzen können. Und ja, fand ich extrem spannend, habe ich aber auch dann gemerkt, ist spannend, ist nicht meins. Ich möchte lieber mit Menschen arbeiten. Ja, und hatte eigentlich mir vorgenommen, Therapeutin zu werden.
Therapeutin für?
Psychosomatische Krankheiten.
Aha, okay. Und das hast du dann doch nicht gemacht, weil?
Weil ich wieder zurück nach Deutschland gekommen bin. Ah, ja. Und gemerkt hatte, dass das sehr schwierig ist, weil auch wenn man das in den USA machen würde, hätte man dann nur sozusagen die Arbeitserlaubnis für einen Bundesstaat. Mm. Und wenn man die Ausbildung in Deutschland macht, heißt das nicht unbedingt, dass sie überall anerkannt wird. Und ich wusste ehrlich gesagt noch nicht, wo ich irgendwann mal ende, in welchem Land oder in welcher Stadt, und wollte mir einfach nicht diese Möglichkeit verbauen, einfach auch flexibler zu sein, in welchen Ländern ich arbeiten kann, und bin daher dann auf die Wirtschaftspsychologie gekommen.
Okay, also dann Wirtschaftspsychologie und das ja im Fernstudium.
Ja, genau.
Wie war das?
Für mich war es optimal. Ich konnte weiterhin Sport machen. Ich habe dann auch nebenbei schon angefangen, ein Praktikum zu machen und dann zu arbeiten. Die Fernuni hat auch sehr gut mit dem Leistungssport zusammengearbeitet, da einige Leistungssportler auch in der Fernuni selbst waren. Und ich konnte das halt super einfach in meinen Tag integrieren. Ich habe mir die Prüfungen angeschaut, ich wusste, was ich machen muss, und hatte da jetzt nicht so einen Druck, ich muss jeden Tag zur Uni, sondern ich kann das früh morgens machen zwischen Trainingseinheiten oder eben auch abends.
Ja, das passt natürlich super, als man es parallel macht. Und das, also die Wirtschaftspsychologie ist ja auch noch relativ offen, also da kann man ja auch unterschiedliche Dinge machen. Wie bist du dann auf den Ast gekommen? Beratung? Wie kam es dazu?
Das hatte auch eher wieder damit zu tun, dass ich nicht genau wusste, was ich machen möchte. Und in der Beratung ist ja eigentlich so, dass man erstmal auch verschiedenste Projekte und damit ja auch verschiedene Bereiche kennenlernt, in denen man irgendwann eventuell auch mal seine Karriere anfangen möchte. Für mich war es einfach ein Einstieg in die Arbeitswelt, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich machen möchte. Ich bin frisch aus den USA zurück, Corona kam, ich habe einen Job gesucht und ja, bin bei Bearing Point gelandet über ein Praktikum und bin da auch aktuell sehr froh drüber, dass das also gekommen ist und ich mir wirklich viel Stress und in dem Moment ja auch sparen konnte, mich durch den Arbeitsmarkt zu arbeiten.
Ja. Was hättest du dir denn noch vorstellen können?
Was ich mir auch weiterhin vorstellen kann, ist in den Bereich Coaching zu gehen, statt dann Therapeutin eher so Business- oder Life-Coaching. Da habe ich jetzt einen Kurs gemacht, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, hat mir sehr viel Freude gemacht, ist auch sehr menschennah. Kann man auch gut in die Beratung mit einbauen und genau den Bereich kann ich mir aktuell sehr gut vorstellen. Einfach, weil ich schon merke, dass ich sehr gerne mit Menschen zusammenarbeite und das mir auch mehr Spaß macht als andere Bereiche, wo so dieses Persönliche wegfällt.
Ja. Und also ich einfach nochmal so, um nochmal zurückzudenken, also wenn ich mir so Leistungssportler vorstelle, dann hat man halt so 2 Klischee-Folgeberufe im Kopf. Ja, das eine ist halt Trainer oder Trainerin in dem Fall. Ja. Oder so Fernsehmoderatorin. hattest du das auch irgendwie erwogen und warum war das dann für dich nicht das Richtige?
Trainerin in Deutschland wäre gar nicht für mich. Ich finde aktuell die Strukturen in der Leichtathletik nicht optimal und würde mich da auch einfach nicht sehen. Und ich bin auch ehrlich, weiß nicht, ob ich dafür unbedingt die Passion habe und auch die Ruhe, Kindern oder Jugendlichen, die vielleicht auch nicht so motiviert sind, das beizubringen, weil ich da, glaube ich, schon einen höheren Standard hätte und dann eher frustriert wäre, wenn der nicht erreicht wird. Und Fernsehmoderatoren in der Leichtathletik ist eben auch schwierig, weil es gar nicht so viele Expertinnen braucht. Ich glaube, es werden ungefähr immer die gleichen zwei Leute genommen und dann mal ein paar Gäste, aber
mir fällt der Busemann ein.
Genau. Ja,
genau, oder
den hört man immer,
die Weitspringerin damals.
Heike Drechsler aber sonst, ja, sehe ich da aktuell auch keine Neukömmlinge, genau. Und
was machen denn deine Freunde, Bekannte aus dem?
Ich würde sagen, viele machen wirklich Psychologie.
Ach ja.
Dann in verschiedensten Formen und Arten. Mhm. Viele machen natürlich dann auch Workshops und in die Richtung, was hat mich mein Sport gelehrt und wie können Unternehmen davon profitieren. Genau, also viele Workshops, viele sind Sprecher, Sprecherin geworden.
Gibt es auch irgendwas, wo du sagst, oh, das war was ganz Besonderes, das war sehr atypisch?
Ich kenne einen Turner, der Physik studiert und da ganz groß rauskommen möchte. Das war für mich...
Oh ja, ja doch, das ist ungewöhnlich.
Da ich Physik nicht verstehe, fand ich das sehr ungewöhnlich. Ja, aber sonst glaube ich schon, sind alle, die ich zumindest kenne, mit denen ich zu tun habe, eine ähnliche Schiene. Also nebenberuflich vielleicht noch Trainer, Trainerin, Motivationsspeaker, Psychologen, vielleicht noch ein bisschen Management, Marketing. Das ist auch noch.
Ja, und das ist ja eine ganz natürliche Sache. Also ich meine, jeder Leistungssportler kommt irgendwann an seine körperlichen Grenzen. Und gibt es da eine Unterstützung von den Sportverbänden? Weil ich meine, die müssen ja ihre Mitglieder darauf vorbereiten, dass es natürlich nicht ewig so weitergeht.
Ja, also mir ist jetzt von den Sportverbänden selber nichts bekannt. Ich kenne jetzt aber auch nicht die Strukturen jedes Sportverbands. Wenn man mal bei der Deutschen Sporthilfe war und dort unterstützt wurde, gibt es im Nachgang Unterstützung.
Was machen die dann?
Also es gibt zum Beispiel Bewerbertraining, wo man mit denen zusammen über seine Bewerbung geht. Wie macht man Anschreiben? Auch wie präsentiert man sich gegenüber? Wie macht man Einstiegsgespräche? Und dann gibt es jetzt auch größer angelegte Sachen. Das ist dann zum Beispiel auch ein Coaching über ein halbes Jahr, wo es darum geht, erstmal herauszufinden, was möchte man überhaupt, was ist der innere Antrieb, welche Berufe passen dazu. Wir stellen jetzt auch gerade einen Elevator-Pitch her, da wir auch noch ein paar andere Veranstaltungen haben, wo man es üben kann, um dann das Netzwerk aufzubauen.
Wer ist jetzt
wir? Ich bin auch mit in dem Programm drin.
Ah, okay.
Also ich mache das gerade auch im Endeffekt bekommen mit, ich glaube, einer Gruppe von 11 anderen Coaching darüber, genau, was ist mein innerer Antrieb, was möchte ich machen, wie präsentiere ich mich, wie baue ich mir ein Netzwerk auf, um dann eben auch eher oder leichter vielleicht sagen zu können, okay, was möchte ich eigentlich nach dem Sport machen?
Das ist ja gut, dass es da schon auch was gibt, weil ich meine, das ist ja einfach völlig natürlich. Also mir fällt jetzt gar kein Sport ein, den man ewig machen könnte, oder? Gibt es da irgendeine Ausnahme? Tischtennis, keine Ahnung.
Nee, wenn man sehr gut ist, kann man es ewig machen.
Ja, okay. Okay, ja. Und was, wenn du jetzt dran denkst, du bist ja auch in diesem Programm drin, ne? Gibt es da irgendetwas, was noch fehlt, also in dieser Umorientierung für Leistungssportler?
Was vielleicht noch spannend wäre, wäre, dass es einem leichter gemacht wird, ich sag mal auch Praktika anzunehmen, weil die Deutsche Sporthilfe hat ja auch Partnerunternehmen. Allerdings habe ich zum Teil das Gefühl, dass halt trotzdem verlangt wird, man macht 3 Monate Praktikum und ist da die 40 Stunden die Woche halt auch vor Ort. Was natürlich dann schwierig ist, wenn man Leistungssport macht. Da wäre es vielleicht schön, dass es mehr Leuten ermöglicht wird, auch Praktika über die Zeit, wo man noch Sport macht und eben aktiv ist, das Angebot auch anzunehmen. Da wüsste ich jetzt aber auch nicht genau, wie der Sport selber helfen könnte oder die Verbände, sondern da müsste man ja ein Programm ausarbeiten mit bestimmten Unternehmen, die da gewillt sind.
Ja, was würde das bedeuten? Also ein Teilzeitpraktikum oder was sind die Voraussetzungen, wenn man das neben dem Sport macht?
Ja, zum Beispiel Teilzeit oder dass man, was natürlich nicht optimal ist, auch verständlich, aber trotzdem auch mal Homeoffice anbietet für Praktika.
Mhm.
Wie gesagt, das gilt jetzt auch nicht wieder für alle Unternehmen, aber ich hatte die Situation, wo ich ein Praktikum leider nicht annehmen konnte, weil ich meinte, ich kann halt keine 40 Stunden die Woche vor Ort sein. Das funktioniert nicht, vor allem nicht für 3 Monate. Das würde dann mal in der Sportpause 3 Wochen funktionieren, aber für 3 Wochen Praktikum ist halt auch zu kurz. Deswegen glaube ich, wenn man da das irgendwie ermöglichen kann oder kürzere Praktika eher wie so ein, dass man sich das mal anschaut für 1-2 Wochen.
Einfach eher so umzusehen. Eine Hospitation dann?
Ja, genau, eine Art Hospitation, dass man da mal reinschauen kann, ob es einen einfach generell interessieren würde als Job oder nicht. Aber insgesamt, finde ich, macht die Deutsche Sporthilfe schon sehr viel und ich weiß auch, die bauen ihr Programm immer weiter aus und sind da natürlich auch aufs Feedback der Athleten und Athletinnen gebunden. Weil wenn jemand Feedback gibt, wissen ja auch nicht, was sie wirklich oder was noch fehlt und was noch gebraucht wird. Dementsprechend, glaube ich, geht das schon alles in die richtige Richtung, dass man was verbessern kann und auch immer verbessern kann, ist ja auch gegeben.
Ja. Ja, also ich bin ja sowieso ein absoluter Fan von diesem Ausprobieren. Und nur da kann man dann wirklich überprüfen, ob das einem liegt oder nicht. Also für beide Seiten. Und also was mir gerade einfällt, es gibt ja so eine Plattform, das heißt Teilzeittalente. Ursprünglich von einer Frau ins Leben gerufen, schon eher so, weiß ich nicht, für Leute, die, weiß ich, aufgrund von Familiensituationen oder so Teilzeit arbeiten wollen. Aber es gibt ja auch eben viele andere, die aus anderen Gründen nicht Vollzeit und vor Ort und so weiter arbeiten können. Und insofern, vielleicht könnte man die beiden Dinge mal zusammenbringen, der Sport, oder du kannst ja mal weitergeben.
Ja, auf jeden Fall, ich habe davon nichts gehört. Das
genau,
klingt auf jeden Fall
ist
spannend.
Halt eine, also sozusagen eine Plattform für Jobs, wo speziell nur Teilzeitjobs angeboten werden. Du hattest es am Rande so ein bisschen erwähnt. Du tauschst dich natürlich mit anderen aus. Was für eine Rolle spielt das Networking in der Sportler-Community für diese zweite Karriere?
Ich glaube, das spielt eine Riesenrolle und ich bin auch der Meinung, dass es überall und immer eine große Rolle spielt. Ich bin da sehr großer Fan von und versuche auch alles mitzunehmen, wo es Network-Events gibt. Ja, ich kenne auch andere, die haben über Networking dann Sponsoren gefunden oder Jahre später konnten dann dort auch anfangen, beruflich einsteigen, weil sie bei irgendeinem Event mal jemanden kennengelernt haben, der dort arbeitet. Also insgesamt ist Networking natürlich riesig und das gibt einem auch viel mehr Möglichkeiten, Berufe zu finden, vielleicht auch Berufe zu finden, die man so nicht einfach durch eine Jobsuche finden würde. Und ich glaube aber auch, es hilft dabei, einfach generell seine Möglichkeiten offen zu halten, auch wenn man noch aktiv ist.
Ja. Und welche Networking-Events machen dann Sinn? Weil, genau, also wenn ich auch nicht genau weiß, wo ich hin will, auf welche Events gehe ich dann? Wie hast du das ausgewählt?
Ich bin sehr ehrlich, wenn immer eine E-Mail kommt, es gibt hier ein Event, sage ich einfach zu.
Okay. Ja. Und wenn du nochmal so zurückdenkst an deinen eigenen Übergang zur zweiten Karriere und auch das, was du von deinen Freunden und Bekannten mitbekommen hast, die auch Sportler sind oder waren, gibt es gewisse Erfolgsfaktoren, die du da benennen könntest?
Ja, ich glaube, wie gesagt, auf jeden Fall Offenheit. Und sich auch neuen Möglichkeiten sehr offen gegenüber zu verhalten. Und dass man zumindest während der aktiven Karriere auch schon bereits, also der aktiven Sportlerkarriere bereits sein Studium irgendwo abschließt und das Netzwerk einfach aufbaut. Und selbst wenn man sagt, hey, ich will noch 3 Jahre Leistungssport machen, kann ich dir trotzdem mal schreiben oder meinen Lebenslauf schicken. Dass man das einfach schon vorbereitet und dann nicht, wenn es vorbei ist, sozusagen bei Null anfängt, sondern zumindest schon die Schritte gemacht hat, die einem möglich sind.
Ja, also dann eine Parallelität.
Genau.
Auf jeden Fall vorbereitend antriggern.
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich habe das gemacht. Ich kenne auch viele, die es gemacht haben. Und dadurch war einfach auch der Übergang ja, sozusagen vom Sportler, man ist vielleicht auch Medaillengewinner, Olympiasieger zum, okay, jetzt bin ich nur ein einfacher Arbeiter, nicht ganz so extrem. Und wenn natürlich die Möglichkeit besteht, finde ich auch entweder Coaching oder selbst psychologische Betreuung sehr wichtig, weil das natürlich in dem Sinne ein Riesenverlust ist und auch eine Identitätskrise hervorrufen kann, wenn man den Sport beendet.
Ja,
und
das kann ich mir vorstellen. Ja.
Wenn man das vorbeugen kann mit Unterstützung, sei es Therapie oder Coaching, würde ich es auch auf jeden Fall empfehlen.
Ja, ja, ist natürlich schon ein aufregendes Leben, ne? Also mit mehr Hochs und Tiefs wahrscheinlich als dann so in so einer normalen Arbeitnehmerkarriere. Ja. Es gibt, wenn man sich da psychisch drauf einstellt. Ja. An sich sind wir jetzt am Ende des Podcasts. Ist dir so noch irgendwas eingefallen zum Thema zweite Karriere von Sportlern, die du nochmal teilen möchtest?
Ich glaube, es wichtig ist, dass man sich da einfach nicht klar drauf vorbereitet, aber auch nicht so zu verbissen ist und sofort denken muss, nach dem Sport muss ich den perfekten Jobübergang finden. Mhm. Es ist auch okay, erstmal einen Job zu haben und sich dann noch weiter umzuschauen. Und ja, dass man auf jeden Fall sich den Sport, ich sag mal, die letzten Jahre oder Momente des Sports nicht vertrüben lassen sollte, nur weil man sich schon auf den Ausstieg vorbereitet.
Ja, ja, also einerseits schon dran denken, aber nicht zu sehr.
Genau.
Und eben auch dann so eine Art Zwischenjob ist auch okay. Und dann eben diesen Druck wegnehmen, dass das jetzt dann auch wieder schon der super top perfekte zweite Karrierejob sein muss.
Ja.
Finde ich einen guten Hinweis, also generell auch für Wechsler, dass es sein kann, dass dieser Schritt nach der ersten Karriere gar nicht unbedingt der finale Schritt ist, sondern ein Zwischenschritt ist.
Ja, ist eine Reise.
Genau, ja, super. Vielen Dank, Carolina, für das schöne Podcast-Interview.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne und alles Gute natürlich für deine weitere berufliche Reise.
Vielen, vielen Dank.
Das war's für heute mit Second Bloomers. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert gerne meinen Podcast. Meldet euch bei mir, wenn ihr Menschen mit spannenden beruflichen Wechseln oder Experten für dieses Gebiet kennt. Ich bin Julia Pahl-Schönbein und über das gleichnamige LinkedIn-Account oder bei Instagram unter Second Bloomers zu erreichen.